Ihr Lieben, wir haben uns ja in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht um große, manchmal auch schwere Themen. Wie man angemessen die Bibel auslegen kann, dazu haben wir diskutiert, manchmal auch gestritten. Wir haben am letzten Sonntag, dem Ewigkeitssonntag, uns um das Sterben Gedanken gemacht, um das Abschiednehmen, aber auch um Neuanfang mit der Taufe. Da geht es ja um ewiges Leben, also Leben mit einer besonderen Qualität. Und jetzt starten wir in der Adventszeit und wollen einen Moment innehalten, mal durchatmen, eine Kerze nach der anderen anzünden, diese Vorfreude zelebrieren. Und dann sehen wir, das ganze Neue Testament durchzieht ja ein helles Licht. Das ist eine Freude mit einer viralen Ansteckungsgefahr. Die Freude wird direkt mit Jesus in Verbindung gebracht im Neuen Testament. Und Grund für diese Freude haben wir also in seiner Nähe, also insofern er in der Nähe ist. Ich habe gestern in einem Adventskonzert Händels Messias gehört. Wer sich dieser Musik aussetzt, dem geht die Sonne auf. Hören wir mal selbst in Philipper 4, wie das Paulus schreibt. Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Also die eigene Freude suchen, finden, ausstrahlen lassen. In der Advents- und Weihnachtszeit wird es genau um diese ansteckende Freude gehen, weil Jesus so nahe gekommen ist. Die Engel haben es ja den Hirten auf dem Feld verkündigt. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Also nicht kleine oder ein bisschen oder mittelmäßig, große Freude, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Es ist Zeit, sich darauf einzustellen. Weihnachten ist also nicht das Fest einer traurig, melancholischen Innerlichkeit, sondern Freude. Die Sonne geht auf. Gott ist ja auch ein Gott der Tiefe. Aber nicht der Gott der Depressivität, sondern er lässt auch in der Tiefe ein Licht aufgehen. Sogar im Leid, behauptet die Bibel. Wenn ich mich in den Kirchen nun umschaue, da nehme ich uns gar nicht mit aus, weiß ich, dass Freude ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Wir sprechen manchmal so von innerer Freude, aber was ist das für eine Freude, die man nicht sehen kann? Wenn man sie nicht wirklich spürt. Wir leben im weltweiten Maßstab in der besten Versorgung und größten Sicherheit. Wir hätten schon rein äußerlich unglaublich viel Grund, entspannt und fröhlich zu sein. Aber was passiert? Nun, wir machen es uns selbst schwer und dann auch gegenseitig. Einige Konflikte sind ja notwendig, weil sie uns voranbringen. Aber wie viel Prozent unserer Konflikte sind wirklich notwendig, weil sie uns voranbringen? Wie immer du dazu denkst, sicher teilst du die Beobachtung, dass Freude nicht die Gefühlsäußerung ist, die man heute mit Gemeinden in Verbindung bringt. Aber Paulus spricht hier von Freude, von großer, von glanzvoller Freude. Und die ist ja immer sichtbar. Die Lehre von der unsichtbaren Frucht ist eine unfruchtbare Sicht, ist einer meiner Lieblingssprüche. Freude ist immer konkret. Sie ist spürbar und sie ist ansteckend. Das heißt, sie überträgt sich. Und sie hat auch eine höhere Qualität nochmal als Spaß. Ich glaube, das ist uns deutlich. Es ist schön, immer mal wieder Spaß zu haben. Es ist schön, gut unterhalten zu werden. Und es gibt Gemeinden mit einem grandiosen Unterhaltungsprogramm. Aber wenn das dann alles ist, wird es in einer kurzen Zeit stinklangweilig. Freude führt in den Kern unseres Lebens. Denn Freude hat etwas mit unserem Lebenssinn zu tun, also mit der Richtung, mit dem Ziel. Wohin gehen wir? Worauf gehen wir zu? Ich bin in meinem Leben sinnvoll in der richtigen Richtung unterwegs. Wenn ich das spüre, das löst wirklich Freude aus. Und am Ende, wir feiern es im Abendmahl, am Ende wartet Gott auf uns und sagt, hier, setz dich an meine Tafel. Und dann werde ich vor Freude strahlen. Und das macht den Alltag heute schon heller, denn eine Reflexion von diesem letzten ersten Abendmahl wird schon in unser Leben fallen. Freude entsteht, wenn wir etwas tun, was unserem Lebenssinn entspricht, was uns tief erfüllt, wenn wir voll im Flow sind, wie man sagt, wenn wir alles um uns herum vergessen können, wir sind voll da. Freude entsteht auch, wenn mit uns etwas geschieht, was unsere tiefste Sehnsucht stillt. Am ehesten entsteht Freude wahrscheinlich, wenn wir geliebt werden, ja, oder wenn wir lieben. Das ist euch hoffentlich bekannt. Ein paar Beispiele. Es gibt ja diesen berühmten Vorgang, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, dass zwei Menschen entdecken, dass sie sich alles andere als gleichgültig sind. Und die wunderbare, leider nicht immer gegebene Konstellation tritt ein, dass es beiden und dann auch noch gleichzeitig so geht. Und sie dann tatsächlich merken, dass sie geradezu füreinander geschaffen sind. Und dass sie aus diesem Grund gar nicht mehr voneinander lassen können. Und dann heiraten die vielleicht sogar. Und dann stellt sich diese Freude ein, weil es ein Teil ihrer Bestimmung ist, in dieser Gemeinschaft zu leben. Menschen, die eher zum Alleinleben geschaffen sind, würde diese Freude vielleicht nicht verspüren. Vielleicht würde etwas wie Panik bei ihnen aufkommen. Aber auch Freude und Dankbarkeit für manches an Flexibilität im Leben und an Freiheit. Oder ein anderes Beispiel, wenn sich das einstellt, was wir im Deutschen so ein freudiges Ereignis nennen. Ja, also für die Übersetzung unserer iranischen Geschwister, das sagt man manchmal, wenn ein Kind geboren wird. Das ist ein freudiges Ereignis, oder? Kinder zu lieben, sie aufzuziehen, etwas zu Gutes auf den Weg zu geben, das entspricht ja ganz tief unserer Bestimmung. Und deshalb macht es Freude, obwohl es wirtschaftlicher Wahnsinn ist und unheimlich viel Nerven kostet, sind wir mal ehrlich, das ist doch so. Und es ist schön, in einer Gemeinde zu leben, in der Kinder geliebt werden. Also ich sprach mal mit einer Mitarbeiterin im Kindergottesdienst, die wurde nämlich bedauert, dass sie, weil das parallel zum Sonntagsgottesdienst war, nie in den normalen Gottesdienst gehen konnte. Die musste also immer bei den Kindern sein oder ganz oft. Und sie sagte, du, bei den Kindern, das ist für mich tatsächlich der schönere Gottesdienst. Das nenne ich Bestimmung. Das ist Berufung. Und das löst Freude aus. Freude hat etwas mit unseren Gaben und mit unserer Berufung zu tun. Freude stellt sich ein, zum Beispiel, wenn wir eine Prüfung schaffen, ja, für die wir lange gebüffelt haben. Oder wenn wir eine schwierige berufliche Situation meistern. Wir sind von Gott geschaffen, auch um zu arbeiten, auch um Erfolg zu sehen. Das ist in uns angelegt. Und wenn uns das gelingt, freut uns das natürlich. Wenn dann andere sagen, du, das war wirklich toll. Also wenn wir dich nicht hätten hier in der Firma, wo kämen wir dann hin? Das freut einen doch, oder? Es freut einen doppelt, weil es in Deutschland so selten gesagt wird. Umgekehrt, dauerhaft diese Bestätigung nicht zu erfahren, das ist schon eine schwere Kränkung. Es gibt Menschen, die müssen damit ganz, ganz wenig Dosis leben, weil die Leute um sie herum gar nicht sehen, was sie da für Schätze haben. Wir sind so darauf angelegt zu hören, du bist wichtig, du bist uns wichtig, du bist mir wichtig. Und wir sollten das auch nicht so fromm unter den Teppich kehren, als hätte das keine Bedeutung. Jeder braucht Bestätigung, ich brauche das, du brauchst das. Ich weiß natürlich auch, dass es schlimm enden kann, wenn wir uns von menschlichem Lob abhängig machen. Wenn wir unsere Seele so sehr davon ernähren, dass wir gar nicht mehr anders können. Das ist was anderes. Das führt oft in einen großen Stress. Dann wollen wir es allen Leuten recht machen, um möglichst viel Lob zu kriegen. Da sind wir auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Aber das wisst ihr natürlich aus eurer Lebenserfahrung. Ich rutsche da trotzdem immer wieder rein. Nun spricht Paulus hier von einem Grund zur Freude, der offenbar die anderen Gründe, die ich jetzt so genannt habe, durchaus beinhaltet, aber nochmal übersteigt. Denn dieser Grund ist nicht abhängig davon, ob wir Glück haben, ob wir etwas leisten, ob wir Erfolg sehen, ob wir Bestätigung erfahren. Es ist eine Freude, zu der wir zu jeder Zeit Zugang haben. Er nennt sie, freut euch im Herrn alle Zeit. Und in diesen zwei Worten, im Herrn, liegt dann Programm. Damit ist Jesus Christus gemeint zunächst mal. Aber was heißt das im Einzelnen, freut euch im Herrn? Es heißt, das wäre mein erster Punkt, bei Gott zu Hause sein. Ganz einfach, in seiner Macht und in seiner Liebe ganz geborgen zu sein, das bedeutet bei ihm zu Hause sein. Darüber, was Heimat bedeutet, haben wir uns in den ökumenischen Tagen kürzlich in Gonsenheim viele Gedanken gemacht, was es theologisch bedeutet, gesellschaftlich, psychologisch, wie dieser Begriff heute missbraucht wird, gerade auch von den Rechten. Für den deutschen Begriff haben wir dann festgestellt, gibt es in den Sprachen der Bibel, Hebräisch und Griechisch, gar nicht so ein direktes Pendant. Es gibt so die Sache, die wird umschrieben, es gibt diesen Begriff gar nicht. In der Sache wird von Heimat gesprochen für Christen und dann heißt es, die sei im Himmel. Und dann klingt das für uns so, oh wei, das ist so weit weg. Aber gemeint ist das Gegenteil, der Himmel ist hier. Heimat ist bei Gott. Im Himmel ist ein anderer Begriff für da, wo Gott ist. Bei Gott zu Hause zu sein bedeutet, im Herrn zu sein. Und es entspricht auch unserer Bestimmung, bei Gott zu Hause zu sein. Und deshalb löst das tiefe Freude aus. Wir leben ja in einer Welt, die unglaublich viel Mobilität von uns verlangt. Als ich nach Mainz kam, war das der 10. Umzug in meinem Leben. Das ist nicht viel. Manche von euch haben vielleicht schon mehr hinter sich. Noch schwerer haben es die Migranten in unserer Gemeinde, die sehr, sehr weit weg von ihrem Heimatland leben, manchmal nicht mal mehr zurück können. Mit vielen anderen Menschen, die freiwillig oder unfreiwillig unterwegs waren und sind, habe ich auch gelernt, dass der Ort, an dem ich wohne, nicht unbedingt meine Heimat sein muss. Das kann sich unterscheiden. Nur es gibt Menschen, die vermitteln den Eindruck, überall zu Hause zu sein, selbst wenn sie für eine kurze Zeit irgendwo sind. Sie strahlen so eine Geborgenheit und Selbstverständlichkeit aus. Das ist verblüffend. Andere fühlen sich nach 20 Jahren in einer Stadt immer noch nicht zu Hause. Auch in einer Gemeinde lange fremd. Weil weder eine Stadt noch eine Gemeinde dieses Zuhause vollständig sein kann, geht unsere Sehnsucht darüber hinaus, bei Gott zu Hause zu sein. Das ist unabhängig vom Wohnort. Und nach dieser inneren Heimat verzehren sich viele Menschen in Sehnsucht. Das Gegenteil von Zuhause sein ist nämlich nicht einfach nur in der Fremde wohnen, sondern das Gegenteil von Zuhause sein ist biblisch gesprochen verloren sein. Wer nicht zu Hause ist, nicht zu Hause leben kann, der ist nach biblischer Vorstellung verloren. Und Jesus erzählt ja ganz bewegende Geschichten von Verlorenem. Verlorene Silbermünze, verlorenes Schaf, verlorener Sohn und bezieht das auf Menschen, die ihre Heimat bei Gott nicht oder nicht, noch nicht oder nicht mehr haben. Die Botschaft ist immer dieselbe. Komm zu Gott, da ist dein Zuhause. Ein Leben ohne Gott, also ein Leben in der Fremde, ist ein verlorenes Leben. Wir haben Gott verloren, er hat uns verloren. Viele Menschen haben sich in der Fremde irgendwie arrangiert. Klar, das kann man. Sie suchen ein Stück Heimat, so gut das geht. Aber sie spüren doch, es bleibt was fremd. Ich werde oft gar nicht verstanden. Ich verstehe es manchmal nicht. Und dann fühle ich mich fremd. Und es bleibt eine Sehnsucht danach, wirklich nach Hause zu kommen. Die gute Botschaft ist, Jesus bringt uns nach Hause. In seiner Nähe sind wir nämlich schon am Ziel, das ist jetzt nicht ganz logisch, stimmt aber trotzdem, wir sind schon am Ziel, obwohl wir noch unterwegs sind. Denn die Gemeinschaft mit ihm ist das Ziel. Auch unser biologisches Leben ist ein Durchgangsstadium. Wir sind unterwegs und auch wenn unsere Füße noch wandern, sind wir im Herzen schon zu Hause. Und dann sagt Jesus, komm zu mir, jetzt schon. Und das ist Freude im Herrn. Freude im Herrn ist noch mehr. Es bedeutet, von Gott gerechtfertigt sein. Dieses alte Wort, ich bin gerechtfertigt, so spricht man heute nicht mehr, oder? Es war ja ein ganz wichtiges Wort in der Reformation. Für Luther war das ganz wichtig, Rechtfertigung. Und es bedeutet etwas ganz Einfaches. Es bedeutet, dass Gott zu dir sagt, durch Jesus bist du mir gerade recht. Gott sagt, durch Jesus bist du mir gerade recht. Und wenn wir glauben, wir könnten Gott mit unseren tollen Qualitäten beeindrucken, ist das, als wenn wir in alten Lumpen vor ihm erscheinen. Jesaja beschreibt das mal so, Jesaja 64. Und durch Jesus erscheinen wir in Abendgarderobe. Paulus drückt das noch stärker aus, aber das sprengt irgendwie das Bild. Er sagt, wenn wir Jesus anziehen, ja, das kann man ja nicht, ist ein Bild. Er meint, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, bekommen wir neue Kleidung, dann bekommen wir neue Gerechtigkeit. Und das schließt Vergebung ein und das zählt vor Gott. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, wie Menschen aufatmen, wenn sie merken, meine Schuld ist vergeben, die ist weg. Vielleicht habt ihr es selbst schon mal erlebt, dieses Aufatmen, sich wieder aufrichten können. Die Freude, die dann aufkommt, diese Last los zu sein. Vielleicht unter Tränen. Ich weiß, ich habe viel durch meine Schuld zerstört, aber du, Herr, du bringst das wieder zurecht. Ich muss die Last nicht durchs ganze Leben schleppen. Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er nicht mehr das, was du vielleicht Böses getan hast oder was du an Liebe unterlassen hast, sondern er sagt, du bist mir gerade recht. Und so kann er sagen, komm in meine Nähe. Das ist Rechtfertigung und das setzt Freude frei. Und der ganze Mist, alles, was schiefgelaufen ist in meinem Leben, verliert diese Übermacht. Und das löst Freude aus. Und das Dritte, was aus dem Sein in Christus folgt, ist die Erfahrung, ich bin geliebt von Gott. Er hat sich was gedacht, als er mich geschaffen hat. Ich bin nicht nur Produkt eines Zufalls, weil an einem Abend, 9 Monate vor meiner Geburt, Stromausfall war und der Fernseher nicht lief. Nein, ich bin mir sicher, Gott hat mich gewollt und Gott nimmt mich an, so wie ich bin. Das ist überwältigend. Mir kommt es manchmal so vor, als wenn das Leben der Menschen ein einziger Schrei ist. Sieh mich doch. Sieh doch, dass ich auch was wert bin. Schenk mir deine Zuwendung. Schenk mir deine Anerkennung. Liebe mich doch. Und ich finde es ganz fantastisch übrigens, wenn Menschen hier in die Gemeinde reinkommen, vielleicht solche, die gar nicht so eine strahlende Aura haben und alle gleich für sich einnehmen. Und sie werden doch anerkannt und sie spüren, dass sie geliebt werden. Und es ist verletzend, wenn das nicht geschieht. Von Kindesbeinen an werben und betteln wir um Liebe, um Anerkennung. Je weniger wir in frühen Jahren davon getankt haben, umso schwieriger ist das für uns. Und dann entwickeln wir ganz viele Tricks. Tricks, um Anerkennung zu bekommen, die ihr mehr oder weniger kennt, von euch selbst oder aus eurer Umgebung. Wir stapeln hoch, um gesehen zu werden. Boah, sind wir toll. Oder wir stapeln tief, damit andere sagen, oh, du bist doch ganz gut und komm mal. Wir sind immer nur nett, stecken alles ein, um geliebt zu werden. Dabei kann man vor die Hunde gehen. Oder wir benehmen uns völlig daneben. Wir kämpfen und sei es mit Windmühlen. Jedenfalls werden wir dann nicht übersehen. Wir stellen uns in den Mittelpunkt, siehe, hier bin ich. Oder wir verziehen uns in die Schmollecke in der Hoffnung, dass irgendeine mitleidige Seele uns da rauszieht. Es kann auch sein, dass wir alles, was irgendwie Befriedigung oder Lust verspricht, in uns aufsaugen, um diese Leere in uns zu füllen. Aber irgendwann merken wir, es reicht nicht, weil es nie reicht. Wir bleiben mit leerem Herzen zurück. Mir scheint, das menschliche Herz ist so groß, dass nur Gott es ausfüllen kann mit seiner Liebe. Alles andere reicht einfach nicht. Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das allein kann den Hunger, kann dieses Vakuum füllen. Und wir werden so lange rastlos und friedlos durchs Leben gehen, bis wir an diesen Punkt kommen, dass wir diese Liebe erfahren. Und der Geist uns erfüllt mit der Liebe Gottes. Erst dann kommt eine Freude auf, bis in die letzte Tiefe. Wie kommt Freude auf? Freude im Herrn, in Gottes Gemeinde. In der Gemeinde sein, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und jetzt denkt vielleicht mancher, oh Gott. Nicht immer ist die Gemeinde ein beständiger Quell der Freude, oder? Ganz offensichtlich nicht. Meine Freude an der Gemeinde in den letzten Monaten war auch etwas angegriffen. Aber eine christliche Solo-Existenz ist ein Desaster, weil der Glaube an Gott immer in einer Gemeinschaft lebt. Gott hat es so entschieden, dass der Glaube solo nicht funktioniert, dass er Gemeinschaft braucht, weil wir überhaupt auf Gemeinschaft angelegt sind, dazu berufen. Und Gott möchte ja, dass wir einen Platz darin finden. Und wir alle wissen, wenn Gemeinschaft gelingt, dann wächst die Freude. Wenn wir füreinander da sind, Zeit investieren, zuverlässig Liebe einüben, natürlich hat das seinen Preis. Wie es auch seinen Preis hat, in einer Gemeinde zu leben. Denn nirgends wird so deutlich, wie zerbrochen wir innerlich sind, als im Spiegel der anderen. Spiegel der anderen sehen wir auch unseren eigenen Zerbruch. Uns kostet einen Preis, wenn wir etwas von der Freude kosten wollen. Und dann ist es also davon abhängig, ob wir bereit sind, diesen Preis auch zu bezahlen. Und ich frage mich jetzt, was könnte der Preis dafür sein, in einer Gemeinschaft zu leben, die tatsächlich Freude schafft, die Freude auslöst? Was ist der Preis für eine Gemeinschaft, die Freude macht? Und jetzt mache ich mal einfach Pause, denn ich bin ja hier nicht der Experte für alle Dinge. Gebt euch mal die Gelegenheit, euch einen Moment mit irgendeinem beliebigen Nachbarn von euch darüber zu unterhalten. Was ist der Preis dafür, in einer Gemeinschaft zu leben, die wirklich Freude macht? Ich weiß, nach so langem Zuhören braucht das ein bisschen Anlauf. Denkt mal einen Moment nach. Und dann kommt ein Moment ins Gespräch, aber seid so gut, hört auch wieder auf, wenn ihr mich hier vorne seht. Sonst. Ja, okay, viel Freude. Das ist ein schönes Bild. Eine Gemeinde predigt sich gegenseitig. Das machen wir jetzt immer so. Finde ich zutiefst angemessen. Dankeschön, dass ihr euch so darauf eingelassen habt. Ich weiß, das ist jetzt nur angedacht, aber vielleicht regt euch das auch an für Gespräche noch nach dem Gottesdienst oder mal im Hauskreis oder zum anderen Anlass. Bei uns hat jemand gesagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Ja, das hieße ja, wenn ich also Gott finden will, muss ich schon in die Gemeinschaft gehen. Freude im Herrn, Freude in der Gemeinschaft der Gemeinde. Der Preis dafür ist nicht zu hoch, glaubt mir das. Ich weiß nicht, was ihr so an Preisen ausgegeben habt, so wie groß die Preisschilder waren, die ihr benannt habt. Aber Gemeinschaft ist unsere Berufung. Und sie zu leben, führt in die Freude. Also in Christus sein bedeutet erstens nach Hause kommen, zweitens Gott gerecht sein, drittens in der Gemeinschaft der Gemeinde leben. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Von Gott geliebt sein, in der Gemeinschaft der Gemeinde leben. Und fünftens, Anteil nehmen an Gottes Freude. Das ist jetzt nochmal so ein I-Punkt. Wir sprechen als Christen davon, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Das bedeutet, er kommt in das Zentrum unserer Person, in unser Herz. Dort prägt er unser Wesen. Und jetzt denken wir an den letzten Sonntag. Ja, wir haben da Taufe gefeiert. Warum freuen sich so viele über dieses Fest? Ja, wurde also kräftig applaudiert nach jeder Taufe. Jedem wünsche ich, dass er oder sie erlebt, wie ein Mensch aus dem Umfeld, den er kennt, den sie kennt, zum Glauben kommt. Denn das löst Freude aus. Warum? Weil Gott sich darüber freut. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, hat das bei uns einen Widerhall. Deshalb geben wir uns mit den Alpha-Glaubenskursen so große Mühe. Deshalb laden wir jemand ein oder ladet jemand ein und bringt ihn am 6. Januar mit. Das ist eine Riesenchance. Das ist nicht nur für euch gedacht, sondern bringt jemand mit, der sagt, würde mich mal interessieren. Machen wir Meet and Greet, steigen locker ein und dann die Gelegenheit, wenn man möchte, so eine kurze Impulseinheit mal mitzukriegen. Wie läuft das? Wenn ein Mensch zu Christus findet, reißt es uns vom Hocker vor Freude. Weil der Heilige Geist in uns ist. Jedes Mal, wenn einer zu Jesus nach Hause kommt, gibt es ja da oben eine Party, habe ich gehört. Der Heilige Geist teilt uns diese Freude mit. Wir sind ja auch eingeladen. Freude im Herrn durch seinen Geist, das ist auch die Freude, die uns erfüllt in einer Zeit der Anbetung. Anbetung kann ganz unterschiedlich gefeiert und gelebt werden. Hat es euch schon mal innerlich so richtig mitgerissen, weil du Gott von Herzen gelobt hast? Hast du gespürt, wie viel Freude, wie viel Kraft da drin liegt? Das kann in der Lobpreiszeit sein, im Gottesdienst. Deshalb lohnt sich jede Mühe, die wir hier investieren. Vielen Dank euch Musikern, euch Technikern, dass ihr uns das so schön macht. Nicht, weil es nur dann schöner wird, sondern weil wir hier Gott begegnen können. Weil wir erfüllt werden von seiner umwerfenden Freude. Ihr kriegt gleich Gelegenheit, das nochmal auszuprobieren. Wenn ihr ein Fest feiert, ich denke, ihr wählt auch die Musik sorgfältig aus. Überlegt euch 3-mal, was ihr anzieht. Ihr kümmert euch um ein fantastisches Buffet, damit es ein rundum gelungenes Fest wird. Wie viel mehr für die Anbetung Gottes. Anbetung kann auch zu Hause, auch in der Stille geschehen oder in einer erhebenden Liturgie. Ich habe es gestern in diesem Konzert erlebt. Oder an einem schönen Ort, der dich geradezu zur Anbetung führt, habe ich in unserer Gesprächsgruppe gerade von gehört. Und dabei geht es halt nicht nur um erhebende Gefühle, die können gerne dabei sein, aber die können auch fehlen. Der Heilige Geist teilt uns seine Freude mit, dann muss man aber ehrlicherweise sagen, auch seine Last oder seinen Schmerz. Wir spüren etwas von dem Leid Gottes, wenn Menschen ihn zurückweisen, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Wir lernen mit Menschen zu leiden, wenn Gott mit ihnen leidet. Das ist ja auch Offensein für den Heiligen Geist. Und das ist ein wichtiges Thema, weil es uns in die dienende Anbetung führt. Anbetung im Brotkorb, Anbetung beim Miteinander Gonsenheim, bei einem Krankenbesuch, überall. Wir sind zur Freude im Herrn berufen. Für jede Kerze am Adventskranz, jetzt meine Idee, sucht euch eine dieser 5 Freudegründe aus. Und da es 5 sind, haben wir noch eine für den Weihnachtsbaum. Die Freude, bei Gott zu Hause zu sein, die Freude, ihm recht zu sein, so wie wir sind. Die Freude, bedingungslos von Gott geliebt zu sein. Die Freude, nicht nur in Gemeinschaft mit ihm, sondern in der Gemeinschaft der Seinen zu sein. Und die Freude, durch seinen Geist mit Gott zu denken und zu fühlen. Wege zur Freude. Also in der Adventszeit, steckt doch jeden Tag eine Kerze an und lasst dir das Wort von Paulus nochmal durch den Kopf gehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und dann auch das Zweite. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Amen. Nun freut euch auf das